Ogun McKenna, Ogun und der enträtselte Tod. 15. Selber denken, selber lauschen. Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden. Franz Kafka. Gesine saß an Gerhards Schreibtisch in Gerhards Haus. Dem Sonnenstand nach zu urteilen, mochte es etwa 14 Uhr sein. Es war ein wunderschöner, klarer Tag. Sie hatte den Ofen tüchtig eingeheizt, denn hinter dem Haus hatte sie reichlich gut getrocknetes Brennholz gefunden. Auf dem Schreibtisch in Griffweite stand eine Tasse Kaffee. Außerdem lag auf dem Schreibtisch ein Stapel Bücher, die sie von oben von Gerhards kleiner Bibliothek im Spitzdach mit nach unten genommen hatte. Steffen hatte recht, das Haus war sehr, sehr friedlich. Gesine kam aus dem Wundern nicht heraus, wo ihre Scheißangst geblieben war, dieses Haus zu betreten. Es hatte noch Überwindung gekostet, den Schlüssel herumzudrehen und einzutreten, und dann war die Angst wie weggeblasen. Sie hatte sich sofort zu Hause gefühlt, hatte sich ganz selbstverständlich Kaffee gekocht und den Ofen angemacht. Das Gespräch mit Steffen hatte sie gleichzeitig aufgewühlt und auch in einen anderen Bewusstseinszustand versetzt. Irgendwie in eine andere Ebene. Für ihn war es so selbstverständlich, einmal tot gewesen zu sein, wie es für sie war, einen Kaffee zu trinken. Das Gespräch war sehr schwierig gewesen, weil Steffen große Schwierigkeiten hatte, sich zu artikulieren. Es war sehr mühsam für ihn. Trotzdem hatte sie verstanden, dass sowohl er als auch Gerhard ein Nahtoderlebnis gehabt hatten und dass dieses Erlebnis oder diese Erfahrung sie beide sehr verbunden hatte. Sie hatte auch verstanden, dass es sehr schwierig für jemanden war, der so eine Erfahrung gemacht hatte, diese anderen mitzuteilen. Nicht zuletzt deshalb, weil es an ihrer Art, die Welt zu sehen, heftig rüttelte. Steffen hatte ihr versprochen, einiges dazu aufzuschreiben. Aber dies würde dauern, denn auch das Schreiben machte ihm Schwierigkeiten. Sie griff nach dem Kaffeebecher, der ihr die Hände wärmte, denn es war noch recht kühl. Der Ofen kam erst langsam in Gang. Sie legte bequem die Füße auf den Schreibtisch und schaute aus der hinteren Fensterfront. Direkt hinter dem Fenster war ein Vogelhäuschen, wo viel Betrieb herrschte. Wahrscheinlich versorgte Steffen es mit frischem Futter. Ein Kernbeißer saß auf dem besten Platz und mümmelte gemütlich vor sich hin. Die Meisen und selbst die Spatzen kamen nur kurz angesaust, um sich ihren Teil zu holen und waren wieder verschwunden. Der Kernbeißer war gut an seinem kräftigen Schnabel zu erkennen, mit dem er mühelos auch Kirschkerne knacken konnte. So muss man's machen, dachte Gesine. Man muss die Kerne selber knacken. Sie hatte nie wirklich selber über diese Fragen von Leben und Tod nachgedacht. Es war interessant, hier an diesem Schreibtisch zu sitzen, denn Gesine spürte, dass dies hier Gerhards Ort der Sammlung und des Nachdenkens gewesen war. In und nach dem Gespräch mit Steffen war ihr sehr klar geworden, dass Gerhard öfter diese Themen angesprochen hatte, aber sie war sehr schnell ausgewichen und nicht bereit gewesen, ihm bei diesen Themenbereichen zu folgen. So war langsam daraus ein Abstand entstanden, der sich vergrößert hatte. Es war also eigentlich nicht Gerhards Rückzug gewesen, sondern ihr eigener. Aber worüber sollten Menschen sprechen, wenn nicht über das, was sie zutiefst bewegte? Sie schaute auf das Bild auf dem Schreibtisch, das Gerhard und sie vor der Umkleidekabine eines Fußballplatzes zeigte. Gerhard war damals 11 Jahre alt gewesen, ja, und er hatte viel von ihr gelernt. Sie hatte irgendwie den Absprung verpasst, als sie sich umgedreht hatte, und sie hätte dann viel von ihm lernen können. Mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Da war sie wieder, die Tageslektion, und sie mahnte sie, sich doch dem Hier und Jetzt zuzuwenden. Und im Hier und Jetzt gab es einige Kerne zu beißen. Sie würde jetzt anfangen, selber über diese Themen nachzudenken. Und sie griff das erste Buch vom Bücherstapel und schlug es auf. Es war die englische Ausgabe von Ein Kurs in Wundern, A Course in Miracles. Sie schlug es auf und las die fettgedruckten Sätze. Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Herein lies the peace of God. Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. Auf die leere Seite daneben hatte Gerhard geschrieben, Wirklichkeit ist hier im Sinne von Wahrheit zu verstehen. Ausrufezeichen. Was hatte Gerhard damit gemeint? Nun, für die meisten war Wirklichkeit etwas, was sie anfassen konnten. Sie erinnerte sich auch irgendwo einen Buchtitel gelesen zu haben, Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Aber darum ging es hier offensichtlich nicht, sondern es wurde offenbar festgestellt, dass es eine letzte Wirklichkeit im Sinne von Wahrheit gibt. Stimmte das? Gibt es etwas, was wirklich wahr ist? Bleiben wir einfach logisch, dachte Gesine. Wenn ich sage, es existiert keine Wahrheit, dann würde ich damit sagen, dass Wahrheit nicht wahr ist. Und dieser Satz wäre unlogisch und einfach ein bisschen verrückt. Also weiß ich, dass es Wahrheit gibt, auch wenn ich nicht weiß, was genau die Wahrheit ist. Sie zog einen Kugelschreiber aus der Tasche ihrer Cargohose und schrieb direkt unter Gerhards Anmerkung, Wahrheit existiert. Ausrufezeichen. Dann überlegte sie weiter. Könnte es sein, dass es zwei Wahrheiten gibt? Nein, Wahrheit muss eine absolute Größe sein. Sonst könnte sie nicht wahr sein. Außerdem, dachte Gesine, muss sie unveränderbar sein. Denn was heute wahr ist, muss morgen immer noch wahr sein. So langsam fing es an, Spaß zu machen. Was kann ich noch über die Wahrheit sagen, was unbedingt wahr ist, sagte Gesine laut und lachte über ihr eigenes Wortspiel. Könnte es sein, dass Wahrheit endlich ist? Wie sollte das möglich sein, sagte Gesine laut. Wenn Wahrheit endlich wäre, wäre sie nicht absolut und damit wäre sie unwahr. Denn der Begriff relative Wahrheit ist verrückt. Eine Wahrheit, die relativiert werden könnte, könnte nicht wahr sein. Also schrieb sie auf, unendlich. Könnte es denn möglich sein, dass die Wahrheit bedroht wird? Kann ich eine Wahrheit oder die Wahrheit durch Lügen bedrohen? Gesine schloss die Augen und überlegte intensiv und lange. Nein, sagte sie dann schließlich, die Wahrheit kann verdeckt werden, aber sie kann nicht bedroht werden. Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Dieser Satz stimmte also offensichtlich. Wie ist es dann mit dem zweiten Satz, überlegte Gesine. Nothing unreal exists. Nichts Unwirkliches existiert. Oder die Frage ist, sagte Gesine laut, kann etwas in Unwahrheit existieren? Sie schrieb die Frage auf. Wieder überlegte sie lange und dann sagte sie laut, es ist unmöglich, es ist absurd, zu sagen, etwas könnte in der Unwahrheit existieren. Ganz einfach, weil es dann nicht wahr wäre. Eine Täuschung oder eine Illusion kann in der Unwahrheit existieren. Aber sie würde auch nicht wirklich existieren. Eine Unwahrheit ist etwas, was scheinbar da ist, was aber nicht wirklich existiert. So wie eine Fata Morgana scheinbar da ist und eine scheinbare Wirkung auf mich haben würde. Diese Wirkung würde aber sofort wegfallen, wenn ich die Fata Morgana durchschaue. Wenn mich ein Zauberer mit einem Trick täuscht, dann funktioniert die Illusion so lange, bis ich sie durchschaut habe. Und keinen Moment länger. Also stimmt auch der zweite Satz. Nichts Unwirkliches existiert. Unwirkliches kann nur eine Scheinexistenz haben. Und diese Scheinexistenz dauert nur so lange an, bis ich eine Illusion durchschaut habe. Ganz offensichtlich ging es also in diesem blauen Buch darum, diese beiden Sätze auf den gesamten Inhalt meines Geistes anzuwenden, sagte Gesine. Das nenne ich doch mal einen richtigen Hausputz. Sie legte das Buch zur Seite und nahm noch einen Schluck Kaffee. Dann griff sie zu dem nächsten Buch auf dem Stapel, den sie sich ausgesucht hatte, und lehnte sich wieder zurück. Sie hatte dieses Buch ausgesucht, weil es ein Bildband war. Weisheiten von Nisargadatta Maharaj stand auf dem Buch. Sie blätterte, und das Buch enthielt viele Schwarz-Weiß-Fotos von einem Mann, der gar nicht besonders indisch aussah. Hätte auch ein Mecklenburger sein können, dachte Gesine. Im Vorwort las sie, dass dieser Mann mit seiner Familie und drei Kindern in Bombay gelebt hatte und den Lebensunterhalt für sich und seine Familie damit verdient hatte, in einem kleinen Laden Dinge des täglichen Bedarfs und Bidis, handgedrehte Zigaretten, zu verkaufen. Das mit den Bidis wird Steffen gefallen, dachte sie. Dann las sie weiter. Als ich meinen Guru traf, sagte er zu mir, du bist nicht das, wofür du dich hältst. Finde heraus, was du bist. Beobachte das Gefühl, ich bin. Finde dein wahres Selbst. Ich befolgte seine Worte. Ich verbrachte meine ganze freie Zeit damit, mich in Stille zu beobachten. Was für ein Unterschied. Und so schnell. Ich brauchte nur 3 Jahre, um meine wahre Natur zu erkennen. Sie blätterte weiter. Es waren viele schöne Bilder aus Indien. Die meisten Bilder zeigten diesen Menschen Maharaj, der recht lebenslustig wirkte, zwischen unterschiedlichen Menschen sitzend und dabei heftig diskutieren. Dabei rauchte er offensichtlich gerne seine eigenen Bidis. Zwischen den Bildern gab es Aussprüche von Maharaj. Die Wahrheit kann kein Objekt der Erkenntnis sein. Nur etwas Vergängliches kann ein Objekt der Erkenntnis sein. Der wissende Zeuge des Bewusstseins existiert vor diesem. Finden Sie heraus, wie es zur Erfahrung der Welt und unserer selbst gekommen ist. Wie waren Sie vor dieser Erfahrung? Das gilt es zu verstehen. Gesine bemerkte, dass sie trotz des Kaffees müde wurde. Sie legte das Buch weg und sagte sich, zunächst einmal habe ich heute verstanden, dass ich keine Angst vor diesem Ort hier zu haben brauche. Und dies allein ist schon ein Wunder. Ein Wunder ist einfach eine Änderung der Wahrnehmung. Wunder können sich offensichtlich ereignen, wenn ich die Angst nicht mehr als Ratgeber wähle. Sie stand auf und ging zum Sofa. Zuerst wollte sie sich aufs Sofa legen, aber dann überlegte sie es sich anders, nahm die Decke und das Kissen vom Sofa und ging hinüber zum Krankenbett. Sie legte sich einfach in das Krankenbett und deckte sich zu. Dann schloss sie die Augen und lauschte nach innen. Es war wirklich sehr friedlich hier. Ich kann diesen Frieden jetzt fühlen, weil ich durch die Nebel meiner Angst gegangen bin. Und die Nebel meiner Angst sind doch offensichtlich etwas, was in meinem Geist ist. Also macht es Sinn, Geistesschulung zu betreiben und in den eigenen Geist zu schauen. Die Wahrheit kann kein Objekt der Erkenntnis sein, sagte Maharaj. Und dies machte natürlich Sinn, denn wenn sie ein Objekt wäre, dann wäre das Subjekt, das sie erkennt, von ihr getrennt und damit bereits unwahr. Die Wahrheit kann kein Gegenteil haben, weil sie dann nicht mehr absolut wäre. Und ich hatte bereits festgestellt, dass Wahrheit absolut sein muss. Das Problem besteht offensichtlich darin, dass ich die Wahrheit bereits bin und dass ich diese einfache Wahrheit durch meine Denkkonzepte verdecke. Meine Geistesschulung muss also darin bestehen, diese Denkkonzepte beiseite zu räumen. Dazu scheint mir dieses blaue Kursbuch ganz wirksam zu sein. Es ist ein Selbststudienkurs, also ersetzt es mir den Guru. Ich glaube auch kaum, dass ein Guru mit mir gut zurechtkäme oder ich mit ihm, dachte Gesine und musste innerlich grinsen. Wie hat es heute Morgen in der Lektion geheißen? Die heutigen Übungen sind ein erster Schritt auf das Ziel hin, dein Geist zu schulen, zu erkennen, wann er gar nicht wirklich denkt. Solange dein Geist von gedankenlosen Ideen völlig in Anspruch genommen ist, wird die Wahrheit blockiert. So war es also, dachte Gesine, die Wahrheit wird blockiert durch Konzepte, die ich für wahr halte und davor stelle. Mit jedem Konzept, das ich als unwahr erkenne, durchschaue und gehen lassen kann, wird ein Raum für ein neues Wunder geöffnet, genau wie heute. Aus Angst wird Frieden. Und als Bonus treffe ich noch eine alte Liebe, die mir viel über Leben und Tod und den Prozess des Sterbens berichten kann. Fürs Erste kann ich eigentlich ganz zufrieden sein. Als sie wach wurde, dachte sie als Erstes, sie sei im Krankenhaus, da sie in einem Krankenhausbett erwachte. Es war ein richtiger kurzer Schreck. Die Angst schreit immer zuerst, dachte Gesine, aber ich werde darauf nicht mehr reagieren. Dann setzte sie sich auf, öffnete die Augen und sagte, ja, es fängt alles immer mit Ich Bin an. Und dann kommt das ganze Universum hinterher. Sie ging zur hinteren Fensterfront und schaute hinaus. In meinem Universum geht schon die Sonne unter, sagte sie dann laut. Das Vogelhäuschen war leer und auch das Futter war bereits alle. Sie löschte das Licht, schloss ab und legte den Schlüssel zurück unter die Schildkröte. Dann ging sie nach vorne zur Straße, um sich von Steffen zu verabschieden. Steffen saß in seinem kleinen Wintergarten und hatte offensichtlich auf sie gewartet. In seinem Mundwinkel hing diesmal kein Zigarillo. Und Gesine glaubte sogar, dass Steffen sich frisch rasiert hatte. Er wirkte irgendwie ein bisschen herausgeputzt. Auf dem kleinen Tisch stand diesmal kein Aschenbecher, sondern eine Kerze. Und es war für zwei Personen eingedeckt, sogar mit Servietten. »Setz dich«, sagte Steffen. »Ich dachte, du hast vielleicht Hunger. Ich habe ein Glas mit meinen eigenen eingekochten Tomaten aufgemacht und ein paar Spaghetti. Hast du Lust?« »Und ob ich Lust auf Spaghetti habe«, sagte Gesine und gab ihm einen dicken Kuss. »Du bist ein echtes Goldstück, echtes Mecklenburger Gold. Ich fühle mich übrigens sehr wohl in Gerhards Haus und würde es dich stören, wenn ich öfter kommen würde? Ich kann da gut abschalten, glaube ich. Ich freue mich sehr, wenn du kommst. Ich hab dich gerne hier«, sagte Steffen. »Prima«, sagte Gesine. »In Indien gab es übrigens einen Bidi-Raucher, der erleuchtet war.« »Erleuchtet?«, fragte Steffen. »Ach, nicht so wichtig«, sagte Gesine und winkte ab. »Nur ein weiteres Konzept, was zur Seite geräumt werden muss.«